Einen schönen Nachmittag aus dem Studio in München. Begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. Ein lieber Gruß auch an die Hörer von Radio Maria, die mit uns jetzt verbunden sind. Wir schauen heute ein weiteres Mal auf den heiligen Philipp Neri, der Apostel der Freude, im vierten und letzten Teil. Dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Pater Ralf Heiligtag aus dem Vororatorium St. Josef in Ingolstadt. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Grüß Gott an Sie, Frau Mewes, und an alle Hörerinnen und Hörer des Radios.
Unser Referent Pater Ralf Heiligtag lebt mit zwei weiteren Patres seit 6 Jahren in Ingolstadt in einem Vororatorium des heiligen Philipp Neri. Zunächst im Pfarrhaus von St. Josef und seit Sommer 2021 im Canisius-Konflikt in Ingolstadt. Ein paar Stichpunkte aus seinem bewegten Leben. Er ist 1974 in Bamberg geboren, studierte zunächst Jura und Wirtschaft, entdeckte dabei seine Liebe zur Musik und nahm sein Opern- und Konzertgesangstudium an der Musikhochschule Nürnberg auf. Dann folgte ein Aufbaustudium Liedgesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie einige Jahre als freischaffender Opern-, Lied- und Konzertsänger, bevor er von 2007 bis 2015 als Opernchorsänger am Opernhaus Erfurt arbeitete. Von 2001 bis 2008 wirkte Pater Ralf zudem als Stationssprecher, Moderator und Autor beim Bayerischen Rundfunk. Seit 2015 ist er Gründungsmitglied der priesterlichen Lebensgemeinschaft Vororatorium St. Josef Ingolstadt und er wurde 2020 zum Priester geweiht. Zu Beginn die Frage, was können wir uns unter einem Vororatorium vorstellen?
Ja, wenn Sie die deutsche Sprache so kennen, dann wissen Sie, dass Vorsilben meistens etwas sind, was man am liebsten vergessen möchte. Und das ist auch mit dem Vororatorium so. Es ist eine Vorstufe, weil das Wort Oratorium eigentlich was ganz Gewöhnliches bezeichnet, den Ort des Gebetes. Orare heißt ja auf Lateinisch beten, Oratorium der Ort des Gebetes. Daraus wird dann die Form, der Stil des Gebetes. Aber es meint eben auch die Kongregation des Oratoriums. Also wenn eine Gemeinschaft sich Oratorium nennt, auch ohne den Zusatz des heiligen Philipp Neri, ist es automatisch ein Begriff, der nach dem kanonischen römischen Recht eine Vollform meint. Und wir sind eben in einer Gründungsphase. Wir brauchen noch Zuwachs von 2 weiteren Personen. Alle anderen Vorgaben haben wir bereits erfüllt, aber eben die Gemeinschaft sollte 4, besser 5 Personen umfassen. Und wenn das soweit ist, dann wird der Generalprokurator in Rom uns grünes Licht geben, dann wird der Papst in Rom eine Gründungsurkunde unterschreiben und dann können wir getrost das Vor- und den Bindestrich von der Fassade unseres Hauses herunterkratzen.
Es fehlt also im Grunde genommen eine Person. Dann wünschen wir Ihnen, dass das Vororatorium bald zu einem Oratorium heranwächst. Philipp Neri ist in Italien ein sehr beliebter Heiliger. Wir freuen uns, dass wir diesen Heiligen mit dem humorvollen und sonnigen Gemüt auch hier in Deutschland weiter kennenlernen. Darf ich Sie bitten, Pater Ralf, bevor Sie mit dem vierten Vortrag Philipp Neri, der Apostel der Freude, beginnen, uns zusammenfassend noch einen kurzen Rückblick der bedeutungsvollsten Abschnitte aus dem Leben des heiligen Philipp Neri schenken.
Das bedeutet, dass ich Sie jetzt in ganz kurzem Zeitraffer durch die ersten 68 Jahre noch einmal durchkatapultiere. Heute ist ja der letzte Teil unserer Sendung. Das heißt, um das Sterben werden wir nicht herumkommen. Passt ja auch ganz gut ins Kirchenjahr jetzt, in die letzte Woche des Kirchenjahres im Totenmonat November. Er wurde 1515 geboren in Florenz, kam mit 20 nach Rom, lebte dort 15 Jahre lang im öffentlichen Raum, auf der Straße, aber auch im Gebet versunken in den Katakomben, hatte erst mit 36 Jahren seine Priesterweihe, was für damalige Verhältnisse sehr, sehr spät war, und entwickelte so über die Zeit, sowohl schon als Laie auf der Straße, wie auch später dann als junger Priester, seine Formen geistlichen Lebens. Das, was dann später Oratorium nannte, begann bei ihm in seinem Zimmer und wechselte dann, als das Zimmer und der Dachboden, wo sie waren, zu klein waren, hinunter in die Kirche, wo er wohnte, nach San Girolamo della Carità. Und da war es 10 Jahre lang, im Wesentlichen so, in seinen 50er Jahren drunten in der Kirche. Es gab eine kurze Zwischenstation in der Kirche der Florentiner, San Giovanni dei Fiorentini, aber auch das ging dann zu Ende. Nach 3 Jahren war es soweit, dass die eigene Kirche fertig gebaut war. Man konnte dann 1577 in die Chiesa Nova einziehen, die Philipp höchstpersönlich wesentlich größer dimensioniert hatte, als ursprünglich der Architekt das vorgesehen hatte. Und in der letzten Sendung, im dritten Teil, hatte ich Ihnen dann auch noch erzählt, dass die Kongregation förmlich errichtet wurde, 1575, aber der heilige Philipp in seiner Art sich sehr lange der ganzen Geschichte verweigert hat. Erst 1583, am 22. November, das war also vorgestern, mit 68 Jahren erst, zieht er als Chef in seine Gründung ein. Da können Sie schon sehr, sehr viel draus lesen, was das für ein Führungsverständnis und was das für eine Persönlichkeit ist. Ein Mann, der wirklich erst im hohen Alter und auf päpstlichen Druck hin dann zu seiner eigenen Gemeinschaft zieht. Soweit der Rückblick auf die Sendungen Teil 1 bis Teil 3. Und jetzt wären wir am Start für die vierte Sendung. Wir schreiben das Jahr 1583. Der heilige, noch nicht heilige, Philipp Neri zieht endlich in die Gemeinschaft ein, die um ihn herum 40 Jahre lang gewachsen ist, in die Priestergemeinschaft des Oratoriums. Er hat das bewusst bisher vermieden, weil er wollte sich konzentrieren auf die Führung von Seelen und nicht seine Zeit, wie heute das Priester meistens tun, am Schreibtisch verbringen mit Verwaltungstätigkeiten, für die man eigentlich eher Betriebswirtschaft studieren müsste als Theologie. Nun, wenn der Chef dann ins Haus einzieht, passiert das, was zu erwarten war. Er wird endlich von seiner Kongregation zum Chef, zum Präpositus, zum Vorgesetzten gewählt. Erstmalig mit 69 Jahren. Er will das natürlich nicht. Er will ja beten, er will Sakramente spenden, er will verkündigen. Das sind die Dinge, die beim Oratorianer im Vordergrund stehen sollen. Aber er kann sich nicht entziehen. Das Einzige, was er erwirken kann, ist, dass der Amtsturnus auf 3 Jahre beschränkt wird. Und so beugt er sich eben unter dieses Joch und denkt, 1587, jetzt ist vorbei. Hat aber nicht gerechnet mit seinen beiden Mitbrüdern, die dann wieder einmal den Papst in Position gebracht haben. Und der Papst verfügt, Philipp, du wirst jetzt Präpositus auf Lebenszeit. Also wird er dann wohl noch von 72 bis 80 als Leiter dieser Gemeinschaft aktiv sein. Wenn die Gemeinschaft jetzt endlich zusammenlebt, dann braucht es auch einen rechtlichen Rahmen für diese Geschichte. Man nennt das Konstitutionen. Das ist nicht so zu vergleichen mit Ordensregeln. Vielleicht kennen Sie die Regel des Benedikts, die ja auch nicht nur eine Regel für den äußeren Ablauf ist, sondern auch so ziemlich alle Lebensabläufe im Kloster versucht, in einfache Regeln zu bringen. Die Konstitutionen des Oratoriums sind eher so ein Rahmen und jedes Haus muss letztendlich schauen, wie es diesen Rahmen für sich individuell ausfüllt. Philipp beugte sich auch dieser Geschichte, dass man Konstitutionen verfassen muss. Es hat relativ lange gedauert, bis verschiedene kurze Fassungen fertig waren, bis man auch externe Sachverständige dazu ziehen konnte, unter anderem den Kardinal Girolamo della Rovere, damals Erzbischof von Turin. Und als die Endfassung fertig war, konnte sie von der Kongregation einstimmig angenommen werden und dem Papst vorgelegt. Und dann, ja dann, passierte erstmal nichts. Fast 25 Jahre. Bis der Papst offiziell die Konstitutionen des Oratoriums bestätigte, vergingen fast 25 Jahre, bis 1612, also lange nach dem Tod von Philipp. Und da merken Sie schon, dass das Oratorium als geistliche Gemeinschaft eben schon weit entfernt ist von dem, was beispielsweise an Ignatius von Loyola sich vorstellte, unter einer straff geführten, gut durchorganisierten und durchdachten Ordensgemeinschaft. Wie sah nun das Leben dieser Kongregation aus? Die Oratorianer sprechen immer gerne von den drei Brettern, auf denen das Leben stattzufinden hat, aber auch das Sterben des Oratorianers. Das Altarbrett, das Brett der Kanzel und das Brett des Beichtstuhls. Also ganz klar, in den Konstitutionen steht drin, dass die Mitglieder der Kongregation Beichte hören müssen. Und zwar am Sonntag und am Feiertag immer alle vormittags. Überlegen Sie sich mal, wann Sie zuletzt auf eine Gemeinschaft von Priestern gestoßen sind, wo alle gemeinsam am Sonntagvormittag im Beichtstuhl sitzen, bis auf den, der gerade zelebriert. Das war so im Oratorium und ich unterstelle mal, dass das nicht so war, dass die dann in ihrem Beichtstuhl saßen und auf ihrem Smartphone durch die Gegend surften und sich bei Social Media kleine Videos angeguckt haben, sondern ich unterstelle denen schon, dass da so viel Betrieb war, dass die gesamten Väter, Beichtväter des Oratoriums tatsächlich gefragt waren, als Beichtväter, als Seelenführer. Sondern feiertags immer alle. Mittwochs und freitags, auch den Rest der Zeit, sorgte man dafür, dass zumindest immer zwei Beichtstühle besetzt waren. Das Beichtehören war die damalige Zeit der Seelenführung. Heute trennen wir das ja auch von der Form, ob wir uns im Gesprächszimmer treffen oder im Beichtzimmer. Für Philipp war die Zelebration wichtig, die tägliche Zelebration. So steht es dann auch in den Konstitutionen für die Mitbrüder. Es sei denn, Philipp sagte, nee, nee, für dich ist es mal gut, wenn du auf die Zelebration verzichtest, dann lernst du ein bisschen mehr Demut. Und zusätzlich gab es die tägliche Übung des Oratoriums, meistens über 2 Stunden am Nachmittag. Also das bedeutete 4 Predigten jeden Tag. Das bedeutete für die Brüder des Oratoriums eine nicht zu unterschätzende Belastung, weil sie mussten jeden zweiten Tag 30 Minuten predigen. Und zwar das Jahr durchlaufend. Da kommt man dann schon irgendwann mal ins Schwitzen, wenn man immer wenn man das loserzählt hat, was man so drauf hat, wird es immer mühseliger, sich da mehr Wissen und mehr, ja, leichte Form von Katechese und von Seelenbildung zurechtzulegen. Aber das war eben das Zentrale im Oratorium in dieser Hochzeit der 1570er und 1580er Jahre. Philipp war immer dabei. Er hat es aber nach und nach abgelehnt, sich selbst hinzustellen und zu reden. Angeblich deswegen, weil er so innerlich ergriffen war und von Tränen geschüttelt nicht weiterreden konnte. Aber ich denke mir, dass es eher sein Ansatz von Führung und auch von Demut war, der sagte, ich muss nicht immer im Zentrum stehen. Ich muss nicht im Zentrum stehen. Es gibt andere, die können das vielleicht besser als ich. Es gibt andere, die haben vielleicht eher dieses Charisma. Mein Charisma ist die individuelle Seelenführung. Auch das ist ein Punkt, den ich mir von der Kirche erträume, dass wir viel stärker uns konzentrieren auf das, was Gott wirklich in unser Herz gelegt hat und das, was wir nicht so toll können, eben den Menschen überlassen, die das sehr viel besser können als wir. Das Oratorium soll so 2,5 Stunden nach dem Mittagessen stattgefunden haben, also Zeit für eine Siesta war scheinbar auch, so gegen 16 Uhr. Die Predigten waren klar inhaltlich strukturiert. Die erste Predigt sollte immer eine praktische Predigt sein. Nichts Spekulatives, keine hohe Scholastik nach Thomas, nie zu viel Theologie, sondern immer die Frage, was hat das mit meinem geistlichen eigenen Leben zu tun? Dann die zweite Einheit war Kirchengeschichte. Auch da geht es nicht darum, wie gebildet bin ich, wie viele Namen von wie vielen Päpsten weiß ich auswendig und mit wie vielen Jahreszahlen kann ich euch traktieren, sondern in der Art und Weise, wie Philipp darauf wirkte, Kirchengeschichte zu betreiben, ging es darum, die Spur des Heiligen Geistes zu zeigen. Zu zeigen, dass es immer wieder zu großen Wirrungen, Verwirrungen und Kämpfen und Krisen kommt, nur der Heilige Geist immer wieder durchführt und am Ende die Wahrheit noch klarer erscheint, als sie zuvor war. In der dritten Predigt ging es dann immer um das Leben eines Heiligen. Auch das keine einfache Aufgabe. Überlegen Sie mal, was Sie nach 2, 3 Jahren machen, wenn jeden Tag ein Heiliger drankommen soll. Auch da 30 Minuten Zeit, um zu zeigen, dass jemand nicht als Heiliger geboren wird, sondern dass im Laufe seines Lebens Gott so an ihm arbeitet, dass aus einem Rohdiamanten mit viel Ecken und Kanten nach und nach das herausgearbeitet wird und das Gesicht Christi durchsichtig transparent zum Erscheinen kommt. Und schließlich die vierte der halbstündigen Predigten war dann eine Anwendung auf das Tugendleben. Es ging ganz praktisch darum, wie muss ich leben, damit ich als Christ überzeugend lebe. Das Ganze wurde abgeschlossen mit einem Spaziergang. Da konnte man auch dann in lockeren Gruppen zusammengehen und sich über das eine oder andere noch austauschen. Die Predigten des Oratoriums, ich hatte es schon in den Sendungen davor angedeutet, kamen in Rom sehr gut an, weil die Oratorianer versuchten, einen neuen Stil zu finden. Es ging nicht so sehr um die hohe Rhetorik, um einen gehobenen Ton, mit erhobener Stimme, wo man durch das Kirchenschiff gesprochen hat, sondern die Oratorianer versuchten, eine ungekünstelte, unmittelbare, einfache, direkte Form der Sprache zu finden. Irgendwas, wo jemand von seinem Herzen zum Herzen der Zuhörer spricht. Ruggi nannte das dann Treffen von Herz zu Herz. Zeitzeugen berichten, dass diese Predigten dann am wirkungsvollsten waren, wenn man den Eindruck hatte, dass sie improvisiert waren. Ich als jemand, der sich mit Rhetorik beschäftige, würde dann immer ein Fragezeichen dahinter stellen, weil es ja bei jeder Kunst so ist, dass sie dann am vollendetsten ist, wenn sie am leichtsten rüberkommt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Predigten, von denen die Zuhörer meinten, die wären improvisiert, dass das die Predigten waren, die am besten vorbereitet, eingeübt und auswendig gelernt waren. Weil dann eben der Eindruck entsteht, ich würde es tatsächlich in einer großen Freiheit aus mir heraus erzählen. Es gab auch Dialogpredigten, wo zwei Prediger miteinander sich über ein Thema ausgetauscht haben vor anderen. Und die Laienpredigt, die ja die Anfänge des Oratoriums auszeichnete, wo auch dann mal kleine Kinder sprechen durften, das verschwand nach und nach in dieser Hochzeit der 1580er Jahre. Das war ein Teil, den die Konstitutionen vorschrieben und versuchten zu regeln, aber auch die Form des geistlichen Lebens der Priester konnte man nachlesen. Dass jeder am Morgen seine Privatmesse feierte, dass man gemeinsam ein förmliches Mittagessen hielt. Es gab zwei Tischlesungen und im dritten, letzten Drittel des Mittagessens wurde dann gesprochen, und zwar über sogenannte Dubia, über moraltheologische Zweifelsfälle. Da hatte jemand diese Fragen vorzubereiten, zur Diskussion vorzulegen und das Ganze auch zu moderieren. Für mich war allein das schon eine Motivation, ins Oratorium einzutreten, weil sie ganz selten Gemeinschaften treffen dürften, wo es tatsächlich um Gott geht. Es ist leider so eine Schwierigkeit in der Kirche oder auch am Rande der Kirche. Wenn man sich mit Christen trifft, tauscht man sich ganz selten über den Glauben aus, ganz selten über Jesus, ganz selten über das, was er in meinem Leben bewirkt. Und es geht meistens um Strukturfragen oder um Verbandspolitik. Das Oratorium versuchte auch schon in dieser Form des gemeinsamen förmlichen Mittagessens Jesus so ins Zentrum zu stellen, dass das gesamte Reden und Denken eben auf Gott ausgerichtet und von Gott herkam. Am Abend gehörte zur Kongregation ein halbstündiges inneres stilles Gebet, während das Brevier nur ganz kurz mal ausprobiert wurde, 1582. Insofern sind die Oratorianer auch ein bisschen wie die Jesuiten oder andere praktische Orden, dass sie kein gemeinsames Chorgebet kennen, sondern ihre Akzente auf ein inneres Gebet haben und auf die Seelsorge. Aber man betete täglich um die Gabe der Beharrlichkeit. Also nachdem die Oratorianer ja keine Gelübde ablegen, sind sie nicht förmlich gebunden zu bleiben, sondern müssen das immer neu erringen, ihren Wunsch, ihren Willen aus freien Stücken in der Kongregation zu leben. Und damit diese Gabe wächst, genährt vom Heiligen Geist, die Gabe der Beharrlichkeit, betete Philipp mit seinen Patres täglich dafür, fünf Vater Unser und fünf Ave Maria. Die Beichte war vorgeschrieben für den Priester wöchentlich, finde ich auch beachtlich und bedenkenswert, aber halten Sie sich fest, die Laienbrüder sollten sogar dreimal pro Woche beichten gehen, also jeden zweiten Tag. Das ist doch schon was, oder? Und ein Laienbruder durfte nur dann zur Kommunion gehen, wenn es Philipp ihm auch erlaubt hatte. Ein Schuldkapitel gehörte dazu, dass man alle zwei Wochen zusammenkam und seinen Mitbrüdern gestand, womit man ihnen das Leben schwer macht. Und ein einfacher Lebensstil wurde in den Konstitutionen festgehalten. Okay, kleide dich so, wie es dein Stand von dir verlangt, aber bitte in einer schlichten, einfachen Art und Weise. Soweit der Blick in die Konstitutionen der neuen Gemeinschaft des Oratoriums. Jetzt darf ich Sie für ein kurzes Stück Musik wieder entlassen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und wir schauen in der Reihe Philipp Neri, der Apostel der Freude, auf das Werk und das Leben des großen, humorvollen und leidenschaftlichen Seelenführers. Unser Referent ist Pater Ralf Heiligtag aus dem Vororatorium St. Josef in Ingolstadt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gehen wir weiter in der Lebensgeschichte von Philipp Neri. Wir haben jetzt endlich das eigentliche Oratorium, das innere Oratorium, die Priestergemeinschaft erreicht. Ich habe Ihnen die ersten Rahmen erzählt, die diese Gemeinschaft hatte, in den Konstitutionen festgeschrieben. Und eigentlich denkt man doch, dass so eine kleine Gemeinschaft mit dem Gründer mittendrin, die so familiär ist, wo die Freude, wo das Heitere so eine große Rolle spielt, dass die aus allen Nähten platzen müsste. Auch das ein kleines Innehalten mit Philipp. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass die Entwicklung des Oratoriums sehr, sehr kontinuierlich und allmählich über die Jahrzehnte hinweg ging. Das ist nicht explodiert wie bei anderen Ordensgründern oder geistlichen Vätern. Und so war es auch mit der Größe der Kongregation. Die bleibt nämlich klein. Ja, es kommen viele Berufungen, aber die bleiben nicht lange. Novizen gehen sehr häufig wieder sehr schnell. Und was man auch bald feststellt, mit ganz jungen Männern funktioniert es nicht so richtig. So kam bei Philipp die Aussage zustande, dass die ganz Jungen doch erstmal zu Hause reifen sollten, bevor sie in eine Gemeinschaft eintreten. Und dann könnte man sich denken, dass Philipp sich Sorgen macht, wenn die Kongregation nicht wächst und er denkt, oh, die werden jetzt mit mir alle älter, bald müssen wir hier die Tür zusperren. Und dann ging er auf seine Art und Weise damit um. Manchmal zitierte er humorvoll eine Stelle aus dem Evangelium, Matthäus 3,9. Er sagte, ja, Gott könnte selbst aus diesen Steinen da drüben Kinder Abrahams machen, dann kann er doch auch Oratorianer draus machen. Und wenn er etwas fatalistischer war, sagte er, also wenn ihr alle austreten wolltet und wenn ihr alle austreten würdet, dann würde ich mir darüber keine einzigen Gedanken verschwenden, keine Sorge machen und würde einfach das weitermachen, was ich die letzten Jahrzehnte auch gemacht habe. Das halte ich auch für ein ganz wichtiges Rezept für das geistliche Leben eines Priesters. Wir neigen natürlich immer dazu, etwas zu schielen, ob unser Tun Erfolg hat, vor allem ob wir Zustimmung ernten. Gerade zölibatäre Männer sind sehr labil, was es angeht, auf die Zustimmung von irgendwelchen Menschen zu setzen. Philipp versucht sich davon freizumachen und sagt, nee, entscheidend ist, dass ich innerlich spüre, dass mein Apostolat so richtig ist, so stimmig ist, dass es zu mir passt, dass es zu meinen Charismen passt, dass ich nach und nach in dem, was ich tue, erkenne, die Menschen um mich herum brauchen das. Und das bringt er damit zum Ausdruck. Ja, er muss seine Gemeinschaft auch führen. Er leidet bestimmt immer wieder drunter. Er sagt, es ist unglaublich schwer, eine Gruppe von so freien Menschen zusammenzuhalten. Er empfiehlt, gütig zu bleiben, egal was los ist. Das ist gar nicht so einfach, weil man doch ab und zu mal gerne losplatzen möchte. Er denkt sich, dass es besser ist, Menschen aufzumuntern und zu loben, als ihnen streng zu befehlen. Aber er kann auch mal mit einem Blick relativ deutlich streng und autoritär sagen, was er meint. Und es gibt eine rote Linie für Philipp. Die rote Linie ist der Ungehorsam. Wenn irgendein Mitbruder oder gar ein Novize seine täglichen Aufgaben nicht erledigen will oder wenn man spürt, dass da großer Widerstand überwunden werden muss, dann sagt er, du solltest schnell um deine Entlassung bitten, weil das Haus hier ist offensichtlich nichts für dich. Philipp kommt aus Florenz. Philipp lebt sein Leben in Rom. Er verlässt es nie. Er bekommt viele Einladungen zu Reisen. Sie kennen das ja heute, das ist nicht nur heute so, das war früher auch so, der Typus des reisenden Klerikers, weil man hier ein Vorträgchen, dort ein Kehrtägchen und hier noch eine kleine Buchveröffentlichung machen müsste. Philipp hat das strikt abgelehnt, weil er genau gesehen hat, seine Form der Missionierung ist die allmähliche Bekehrung der Menschen, indem sie immer und immer und immer wieder aufgefangen und zurückgeführt werden, eben im Instrument der Beichte. Geh öfter beichten als kommunizieren. Das finde ich auch in der heutigen Zeit eine ganz beachtenswerte Aussage. Geh öfter beichten als kommunizieren. Und deswegen sollte er schauen, dass er da bleibt. Sein Missionsland, sein Indien ist eben Rom geblieben. Das, was er selbst erfahren hat, versuchte er seinen Mitbrüdern zu vermitteln, weil er feststellen musste, dass das Nachhausegehen in die Familie zurück für einige Mitbrüder schlecht endete. Wenn man dann nach Hause fährt und dann ist da die alte kranke Mutter oder irgendwelche Schwestern, die versorgt werden müssen. Es gibt immer einen Grund, warum dann auch der Oratorianer feststellt, ja, ich habe eigentlich noch andere Verpflichtungen, vielleicht bleibe ich doch besser da. Philipp stellte fest, dass die Bande der Familie zu einem Lasso oder sogar zu einer Schlinge werden können. Und er stellte auch fest, dass Mitbrüder, die auf Reisen gehen, ziemlich schwer zurückfinden in die alten Übungen vor Ort. Dass es dem Herzen und der Seele am leichtesten tut, wenn ich in dem drin bleibe, was meine wirkliche tiefste Berufung ist und was auch meine tiefste Erfüllung und innere Freude ist. Daher kam der Satz, dass man den wahren Oratorianer daran erkennt, dass er im Oratorium stirbt. Täglich dieses Gebet um Beharrlichkeit, möglichst intensiv. Und auch ein Bibelspruch passt darauf. Matthäus 24, 13. Nur wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Geht also darum, was du auf den letzten Metern deines Lebens so treibst. Aufgrund dieser Konzentration auf das eigentliche Apostolat in Rom, aufgrund der hohen Arbeitslast, die damit verbunden war, ich erzählte, dass allein 8 Brüder alle 2 Tage eine halbe Stunde predigten mussten, dass die Beichtstühle permanent besetzt waren, dass es viel innere, intensive geistliche Begleitung gab, dass es ein intensives eigenes Gebetsleben gab. Alles das machte es nötig für den heiligen Philipp, dass man sich auf das römische Haus konzentrierte. Er wollte keine Tochtergründungen, keine Filialen. Sein Herzenssohn Tarugi hat ihn immer in die Ohren gelegen, dass es unbedingt etwas in Neapel gehen müsste. Das haben sie auch angefangen zu seiner Lebenszeit, obwohl er das nie wollte. Er hat sich der Gründung in Mailand vehement widersetzt, obwohl der heilige Karl Borromäus sehr viel Geld gegeben hat in den Bau der Kirche der Oratorianer, der Chiesa Nova, solange bis er begriffen hatte, dass er wirklich nichts erhoffen kann von diesen Oratorianern. Er braucht seine Leute da, vor allem die großen Leistungsträger. Aber es war gar nicht so schwer, beim heiligen Philipp zu bleiben. Er war eine der seltenen Persönlichkeiten, die immer faszinierender wurden, je besser man ihn kannte. Denken Sie mal kurz drüber nach. Ist es bei Ihnen auch so? Fällt Ihnen ein Mensch ein? Und wenn es der eigene Ehepartner ist, die eigenen Kinder oder Eltern, wo Sie sagen können, ja, dieser Mensch wird immer faszinierender für mich, je länger und je besser ich ihn kenne. Menschen sind eigentlich ganz anders. Menschen verlieren häufig das Interesse. Je näher ich jemanden komme, je besser ich jemanden kenne, desto größer werden die Spannungen, der Widerwille, die Abneigung. Und bei Philipp irgendwie anders. Alle mochten ihn mehr, je länger sie ihn kannten, weil in ihm so viel von Gottes Gegenwart zu spüren war. Es gibt ein schönes Zitat, das sagt, dass eigentlich das Übernatürliche sein Element war. Er lebte in diesem Übernatürlichen und brachte das immer hinein in das Leben der Menschen um ihn herum. Das entdeckte man bereits, wenn man ihn als Beter erleben durfte. Er war von seinen Jugendjahren in den Sebastiani-Katakomben ein tief kontemplativer Mann, der nicht nur die Versenkung, sondern auch die Entrückung erfahren hatte. Das packte ihn immer so, dass er Sorgen machte, dass er zu weit weg war von den Menschen, dass er sich zu sehr zerstreut hat. Und deswegen versucht er auch, sich mit Gewalt auf dem Boden zu halten, gegen die Verzückungen, die über ihn kamen, gegen die Levitationen, dass er dann in Ekstase vom Boden abgehoben ist. Und wenn er die heilige Messe öffentlich halten musste, versuchte er sich möglichst zu zerstreuen, indem er irgendwie mit einer Katze spielte in der Sakristei oder irgendwelche Zoten aus irgendwelchen Büchern las, bloß damit es nicht zu fromm wird. Eine Traumsituation für einen Priester, sich mit unfrommem Zeug zu zerstreuen, damit man nicht zu sehr in geistliche Ekstasen fällt. Es wird berichtet, dass er oft überrascht wurde, alleine im Gebet in seinem Zimmer. Dann stand er in der Mitte des Zimmers, hatte die Arme weit ausgebreitet, sein Gesicht zum Himmel erhoben und er war nicht ansprechbar. Du konntest dich daneben stellen und warten. Das konnte Stunden dauern oder du versuchtest halt, ihn zurückzuholen, indem du ihn kräftig an der Soutane gezogen hast. Und das dauerte einige Minuten, bis er zurückkam und dann war er völlig verwirrt und brauchte auch einige Zeit, um sich wieder zu sammeln und in der Gegenwart anzukommen. Es hat ihn was gekostet. Diese Ekstasen, Levitationen, Visionen haben ihn richtig Lebenskraft gekostet. Und daher kommt auch eine seiner Maximen, dass er sagte, jemand, der sich diese übernatürlichen Dinge wünscht, weiß überhaupt nicht, was er sich wünscht. Und versuche als geistlicher Vater, alle Menschen mit Gewalt auf die Erde zurückzuziehen, die sich nach diesen übernatürlichen Phänomenen sehnen. Der heilige Philipp hatte ein Wissen um die Seele. Und zwar durch alle Schranken hindurch. Er wusste mit der Gabe der Unterscheidung, ob etwas falsch oder wahr ist. Er wusste, wenn Menschen zu ihm zum Beichten kamen, was in ihren Herzen los war. Es wird nicht nur einmal in Heiligsprechungsakten berichtet, dass ein Beichtkind aus Scham eine Sünde nicht sagen konnte. Und der heilige Philipp sagte, ach, ich kann es dir genau sagen, es ist das und das. Es gab die Situation, dass geistliche Kinder von Philipp, wenn sie zusammen waren und ihr Gespräch abglitt, sagten, stopp, stopp, lass uns bitte jetzt hier aufhören, weil der heilige Philipp kriegt ohnehin alles mit. Er hatte ein unglaubliches, untrügliches Einfühlungsvermögen für die Dinge vor Ort. Und wenn sie jemanden treffen, von dem die Rede geht, er hätte die Gabe der Herzensschau, dann können sie das sehr, sehr einfach dadurch testen, indem sie die Demut dieses Menschen kontrollieren. Der Seelsorger muss mit dem, was er aus der Seelsorge erfährt, sehr vorsichtig umgehen, als wären das hochzerbrechliche, kostbare Gegenstände, weil sich ein Mensch durch seine Öffnung verletzlich macht. Und der Seelsorger, wenn er gar die Gabe einer Herzensschau haben sollte, muss mit diesem Geschenk und diesem Geheimnis sehr, sehr sorgsam umgehen, so liebevoll und barmherzig, wie es eben auch der Vater tut. Er wusste, was mit Menschen nach ihrem Tod passiert. Er konnte Trost spenden bei Leuten, die Angst hatten um ihre Verstorbenen und sagen, ich weiß genau, die Seele ist im Himmel, ich habe es gesehen. Oder er konnte zum Gebet auffordern, euer Vater, eure Mutter braucht noch Unterstützung, lasst Messen lesen, betet den Rosenkranz. Insofern gab er Klarheit mit. Eines der spektakulärsten geistlichen Gaben vom heiligen Philipp waren seine Prophetien. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört, die Weissagungen des heiligen Malachias. Das sind Voraussagen über die Päpste der nächsten Jahrhunderte. Immer mit zwei einfachen lateinischen Worten. Es gibt Deutungen, die sagen, dass diese Papstweissagungen nur vom heiligen Philipp stammen können, weil die Qualität der Aussagen, die für ihn in der Vergangenheit lagen, anders sind als die Aussagen über die Päpste in der Zukunft. Papst Benedikt war Gloria Olivae, nach diesen Papsttiteln des heiligen Malachias. Zu Lebzeiten nämlich wusste er immer genau, wer Papst werden würde als Nächster. Und das konnte er dann auch seinem Kardinal Baronio, seinem Mitbruder, sagen, Kardinal wirst du werden, das stimmt schon, aber Papst wirst du nicht. Das war eine sehr spektakuläre Voraussicht, denn Baronio wurde tatsächlich zum Papst gewählt im Jahr 1605. Aber er wurde es am Ende nicht, weil der Kaiser von Spanien sein Veto einlegte gegen diese Wahl. Baronio hatte nämlich maßgeblich beigetragen, dass der französische König Heinrich IV. Wieder in die katholische Kirche aufgenommen wurde. Also große Weltpolitik, die sich mit der Papstwahl zusammentrifft. Und der heilige Philipp wusste das in seiner Prophetie. Ich könnte Ihnen noch stundenlang von den Wundertaten vom heiligen Philipp erzählen, aber besser gönne ich Ihnen jetzt noch eine kleine musikalische Pause.
Spiritualität bei Radio Horeb. Wir schauen auf Philipp Neri, der mit vielen Gaben gesegnet war, der immer auf sein eigenes Apostolat als Oratorianer geschaut hat und die Herzen durch Gottes Gegenwart angezogen hat und Gottes Wachstum der Gemeinschaft überlassen hat. Bevor wir jetzt diesen Teil fortsetzen, Pater Ralf, gab es zu der Zeit des Philipp Neri bessere Ausbildung als heute, besseres Priesterseminar?
Frau Mewes, das ist eine wunderbare Frage. Danke Ihnen für diese schöne Vorlage. Ein Priesterseminar gab es überhaupt nicht zu der Zeit. Denn das wurde ja erst durch das Konzil von Trient geschaffen und es dauerte einige Jahrzehnte, bis sich diese neue Form der kollektivierten Ausbildung durchgesetzt hat. Und ich habe auch ernsthafte Anfragen, ob das Priesterseminar heute Sinn macht, weil die Lebenswirklichkeit des Priesters ja anders ausschaut. Also welchen Sinn macht es, jemanden zu einem Gemeinschaftsmenschen zu erziehen, wenn er den Rest seines Lebens alleine auf dem Pfarrhaus sitzt? Das Wichtige für die Fortbildung im Oratorium war, dass der heilige Philipp im Wesentlichen auf die Formation, die Formungsmethode der Wüstenväter zurückging. In der ägyptischen Wüste am Anfang der Kirche im 3., 4. Jahrhundert gab es natürlich auch keinen Pastoralkurs, kein Theologiestudium und keine förmliche Ausbildung, sondern der Junge kam in unmittelbaren Kontakt mit dem alten Meister, ein Mentorensystem. Und oft war es so, dass der Alte überhaupt nichts gesprochen hat die erste Zeit. Der Junge lebte mit, er erlebte den Lebensalltag, den Rhythmus, den Tages-Nacht-Rhythmus, die Gebetszeiten, das Stille, das Sitzen, auch die Begegnung mit den Menschen einfach als Praktikant nebenher. Und deswegen gibt es im Oratorium auch kein Noviziat im eigentlichen Sinne, sondern man nennt es eine Probation. Eine erste Probation, ein Jahr, eine zweite Probation, weitere 2 Jahre, insgesamt 3 Jahre, in denen ein Kandidat durch das Mitleben im Oratorium herangeführt werden soll. Und tatsächlich stelle ich mir das auch als die fruchtbarste Form der Heranführung an priesterliche Aufgaben vor, dass jemand sich einen Mentor wählt, dass der Mentor und der Proband im gegenseitigen Einverständnis dieses Vertrauensverhältnis begründen, voneinander lernen, miteinander ihren Weg gehen. Und beispielsweise so Dinge wie geistliche Begleitung oder Beichte lernt man ja auch dadurch am besten, dass man möglichst intensiv, möglichst lange und bei möglichst vielen Beichtvätern im Gespräch war. Also wäre das ein starker Appell für eine Form der Priesterausbildung im Mitgehen in den eigentlichen Kompetenzen des Priesters, also die Spendung von Sakramenten, die Verkündigung des Wortes Gottes in einer ernsthaften, rhetorischen, technischen Ausbildung und jede Form von geistlichem Gespräch, das eben gerade kein psychoanalytisches ist. Aber jetzt erlauben Sie mir, zurückzukommen zu unserem letzten, vierten Teil von der Lebensgeschichte des heiligen Philipp. Man könnte über seine Heilungs- und Wundergaben unendlich viel erzählen. Es ist im Prinzip wie bei Jesus auch. Es geht auf tausenderlei Weise. Es geht durch Berührung oder ohne. Es geht durch Zeichen oder ohne. Es geht mit Gebet oder ohne. Es geht manchmal mit Kontakt, mit Kleidung, mit Berührungsreliquie, spontan oder manchmal dauern auch Heilungen sehr, sehr lange. Philipp versteigt sich sogar zu dem Satz, dass es Dinge gibt, zu denen man Gott zwingen müsse. Stell sich mal vor, ein Heiliger, der sagt, du musst durch dein Gebet Gott zu etwas zwingen. Wie die Witwe, die dem ungerechten Richter auf die Nerven geht, solange bis er das tut, was sie von ihm möchte. Es gibt sogar den Bericht einer Totenerweckung eines Jünglings, Paolo Massimo, der nur deswegen ins Leben zurückgeholt wurde, damit er noch eine Beichte ablegen kann. Also als Beschleunigung in den Himmel. Sehr faszinierend finde ich auch die Berichte von dem Wohlgeruch, der von ihm ausströmte. Es gab mal einen Edelmann, Fabrizio Aragona, der bei Philipp beichten gehen wollte. Philipp war schon sehr betagt und er konnte nicht bei ihm beichten gehen, weil er war nämlich bettlägerig, aber krank. Man lud ihn ein in das Zimmer des heiligen Philipp und Fabrizio wollte nicht. Er dachte sich, alter Mann im Bett, im Zimmer, schlecht gelüftet, 15 Tage nicht gewaschen, das willst du dir nicht antun. Aber Philipp wusste natürlich in seiner Hellsichtigkeit auch das. Begrüßte ihn und drückte ihn als erstes an seine Brust. Fabrizio war erstaunt. Es roch nicht nach altem Mann, nach ungewaschenem Männerkörper, nach lange nicht gewechselter Wäsche, sondern dieser alte Mann strömte den Wohlgeruch aus, den man seiner Jungfräulichkeit zuwies. Das Duftwunder, das es ja auch von vielen Erscheinungsstätten oder vieligen Heiligen gibt. Das größte Wunder in meinen Augen, das der heilige Philipp vollbrachte, dauerte 60 Jahre. Es war einer der entscheidenden Beiträge zur Reform der Kirche. Sie wissen ja, wir sind im 16. Jahrhundert, das ist das Jahrhundert der Reformation. Im Norden Europas fielen Fürstentum um Fürstentum ab, vom Kaiser und vom Papst. Zwei Drittel der deutschen Fürsten waren bald protestantisch. Und man erkannte die Notwendigkeit, den katholischen Glauben auf der einen Seite wieder klarer zu definieren, auf dem Konzil von Trient, aber ihn auch zurückzuführen zu seiner spirituellen Tiefe. Am Ende hatte der heilige Philipp dieses große Projekt, eine Reform der Kirche, dadurch herbeizuführen, dass ich zuerst mit den Menschen um mich herum zu tun habe, dass ich nach und nach meine Gemeinschaft mit diesem Duft Gottes durchwehe, dass dadurch der Klerus um das Oratorium herum angesteckt wird von dieser neuen Gottesliebe, dass aus dem Klerus von Rom die Kurie nach und nach von diesem tieferen Glauben entzündet wird und aus der Kurie heraus der Papst. Ein erneuertes Papsttum führt zu einer Erneuerung des Glaubens in der Weltkirche. So wirkte der heilige Philipp in einem ganz kontinuierlichen Prozess über 60 Jahre, wenn Sie so wollen, in 5 Stufen eine Erneuerung der Weltkirche. Papst Gregor der 13., 1572 gewählt, war der erste Papst, der sein geistlicher Sohn war. Und der Papst seines Sterbejahres, Papst Clemens der 8., war ein Mann, der bereits seit seinem 30. Lebensjahr ständig als Beichtkind bei Philipp war. Das macht man sich auch oft nicht klar, wie groß der Anteil von Philipp Neri und der Oratorianer an der Erneuerung der Kirche im Zuge des Konzils von Trient war. Auch bei ihm ging es einmal ans Sterben. Er sagte, alle großen Heiligen wissen, wann sie sterben. Er machte Andeutungen in einer Form von Zahlenmystik. Es war in der Nacht nach Fronleichnam, das war damals der 25. Mai. Deswegen sagte er oft, 15 und 10 macht 25, dann werden wir gehen. Und auch die Stunde wusste er. Er sagte mehrfach 3 und 3 macht 6, dann werden wir gehen. Man begann damals die Nacht zu zählen mit Sonnenuntergang um 20 Uhr, also war 6 Uhr morgens, dann 2 Uhr früh nach unserer Tagesrechnung. Erstaunlich, wie er seinen letzten Tag verbracht hat. Ganz normal. Er ist aufgestanden wie immer, hat Beichte gehört, wie immer jeden Morgen, hat seine Messe gefeiert, wie jeden Morgen, allerdings 2 Stunden früher als sonst üblich, mit einem Blick lange hinaus auf den Monte Sant'Onofrio, den Berg mit den Weinreben, wo sie im Sommer ihre Oratorien früher gehalten hatten. Er beendet den Tag mit dem Gebet von Vesper und Komplett. Wie würden Sie Ihren letzten Tag verbringen? Wie würden Sie Ihre letzten Stunden verbringen? Mit Ihren Pflichtgebeten? Mit dem, was Sie Ihr Leben lang gequält hat? Oder würden Sie sich nochmal kräftig einen hinter die Binde gießen oder einen schönen Film gucken? Philipp machte an seinem letzten Tag das, was er immer tat. Ließ sich dann aus dem Leben der Heiligen vorlesen, betete noch mit einem Bischof und einem Kardinal etwas aus der Matutin, legte sich zu schlafen, wie immer zur selben Zeit, murmelte noch einmal 3 und 3 macht 6, dann werden wir gehen, stand eine Stunde vor seinem Sterben auf. Sein naher Vertrauter, Pater Antonio Gallonio, hörte es, rief dann die Patres zusammen, die Ärzte, und so waren sie alle dabei an seinem Bett, als er starb. Baronio fleht ihn an, Padre, wollt ihr uns ohne ein Wort verlassen, erteilt uns doch wenigstens euren Segen. Und so erhob Philipp noch einmal ganz leicht seine Hand zu einer Segensgeste, blickte zum Himmel und schlief ein. Ganz sanft und ganz ruhig, wie das manchen großen Heiligen vergönnt ist. Ich könnte Ihnen viel erzählen von den Wundern, die nach seinem Tod passiert sind, von den Erscheinungen direkt in der Nacht des Todes, von den Heilungen, die sofort passierten, als der frisch Verstorbene Ihnen erschien, von der Form der Verehrung, natürlich von der Autopsie, die passierte nach seinem Tod. Man wollte ja endlich wissen, woher kommt dieses Herzenswunder? Warum ist diesem Mann immer zu heiß? Warum hört man immer im Zimmer, wenn es still ist, seinen Herzschlag? Warum sind die zwei Knöpfe an seiner Soutane dauernd offen? Die Ärzte machen natürlich sofort den Brustkorb auf, finden, dass die oberen beiden Rippen abgerissen sind vom Brustbein und finden ein Herz, das auf die doppelte Größe eines menschlichen Herzens angewachsen ist. Ich hatte Ihnen ja schon davon erzählt, dass Philipp einmal gebetet hatte: Herr, ich möchte dich aus ganzem Herzen lieben, aber warum ist denn mein Herz so klein? Gib mir doch ein doppeltes Herz oder drei oder vier, dann kann ich dich viermal so viel lieben. So war eben auch sein Herz auf ein Vielfaches vergrößert. Es kam schnell zur Seligsprechung 5 Jahre nach seinem Tod. Es kam bald zur Heiligsprechung 1622. Wir haben ja dieses Jahr das Jubiläum seiner 400-jährigen Heiligsprechung. Und ich möchte im Schlusswort zusammenfassen, wie faszinierend und wichtig ihn finde. Er als stiller Erneuerer der Kirche. Vielleicht fühlen Sie sich auch in einer Zeit, wo es eine Erneuerung des Glaubens braucht. Und vielleicht neigen Sie auch so dazu, wie ich es manchmal tue, in Zorn und Wut auszubrechen und die Fackeln auszupacken und zu sagen, so, das müssen wir alles ausräuchern, das muss alles ganz anders werden. Philipp hat nicht geschimpft über schlechte Priester, über schlechte Verwaltung, über schlechte Strukturen. Er hat versucht, in die Quellen der Wüstenväter zurückzuführen. Er hat versucht, immer wieder die Bücher zu lesen, die die Basis christlichen Lebens sind. Immer tiefer die Heilige Schrift zu verstehen, immer tiefer das allerheiligste Altarsakrament zu lieben. Er hat versucht, die Schäden der Kirche, die er ganz klar und ungeschminkt gesehen hat, zu heilen. Nicht dadurch, dass er alles umgestürzt hat, dass er alles niedergebrannt hätte, dadurch, dass er mit einer ganz neuen inneren Ehrfurcht des Gebets, der Liebe und der Wertschätzung Menschen zurückbindet an diesen unbegreiflichen Gott, den man nicht fassen kann in menschlichen Worten. An einen Gott, der vor Liebe überströmt, die mich überfordert. Da muss ich Menschen hinführen. Da muss ich mich erst selbst aussetzen, wie er es tat, in den vielen Nächten in den Katakomben und diese Liebe dann weitergeben. Ein Jünger macht Jünger. Deswegen gibt es die Kirche, damit die Menschen, die Gott erfahren haben, andere Menschen, die Gott nicht erfahren haben, mit ihm in Kontakt bringen. Wir sind kein Konsumentenverein, der sich etwas anhört und dann ist gut, und dann gehen wir wieder nach Hause, sondern der wirklich Gläubige will das, kann gar nicht anders, als es zu anderen zu tragen. Der große Kirchenhistoriker Ludwig von Pastor meinte, der heilige Philipp war wie ein milder Sonnenschein. Ein milder Sonnenschein. Ein Mensch, der ganz Güte, ganz Milde, ganz Frohsinn und ganz Freundlichkeit war. Und deswegen können Sie auch das Wunder verstehen, dass die Menschen, die mit ihm zusammenlebten, immer faszinierter waren, ihn immer tiefer verehrt haben als vorher und ihn nicht entzauberten und irgendwann vor einem nackten, schäbigen alten Mann standen. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie in Ihrem geistlichen Leben die Begeisterung, die Sie empfangen haben, die Freude, die Sie empfangen haben, weitergeben können an die, die Jesus noch nicht können.
Ja, schade, dass der Vortrag schon zu Ende ist. Herzlichen Dank, Herr Pater Ralf Heiligtag, für diesen wunderbaren Vortrag, dass Sie uns den heiligen Philipp Neri, den Apostel der Freude, näher gebracht haben. Noch eine Frage: Ist es die Demut und das Gebet, das die Größe dieses Heiligen so entfalten hat können?
Ich denke in jedem Fall, weil das Gebet ist ja eine große Lehrstelle. Sie haben momentan ja auch die neue Serie bei sich laufen in der Spiritualität zum Gebet. Es ist immer die Zeit, die ich mit Gott verbringe. Und wenn ich mich in die Gegenwart Gottes hineinstelle, in den vielen Formen, die das Gebet kennt, mündlich, still, gegenständlich, ungegenständlich, bis hin zum inneren Gebet, die Auseinandersetzung, die Begegnung mit dem unbegreiflichen Gott verändert mich in meinem Herzen und sie muss nach und nach meinen Stolz abschleifen. Der ein Gebetsleben hat und nicht in der Demut wächst, da muss man vorsichtig sein, da muss irgendwas falsch sein.
Pater Ralf, darf ich Sie zum Abschluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, dass sich das unseren Herzen immer noch mehr erschließt und weiter wachsen kann?
Das tue ich sehr gerne. Herr himmlischer Vater, ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, durch den wir ein Gesicht von dir haben. Und ich danke dir für all die großen Heiligen, die sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben, sich umformen zu lassen in einen anderen Christus. Ich danke dir für die großartige Gestalt des heiligen Philipp Neri, der es verstand, seine Zeitgenossen zu faszinieren und der es bis heute tut. Nicht, weil er so toll ist, sondern weil du so großartig bist, Jesus, und weil du spürbar wirst durch diesen heiligen Philipp. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, gerade in dieser Zeit der dunklen Tage des Novembers, der dunklen Tage unserer Kirche in Deutschland, der Unsicherheit, was aus dem Glauben in der Postmoderne und Globalisierung werden soll, dass du uns berührst. Hilf uns, dass wir immer mehr über den Glauben und immer weniger über Kirche reden, dass wir immer mehr davon reden, wie faszinierend und begeisternd du bist, wie du unsere Herzen berührst, uns erfüllst mit einer Gegenwart, die nichts als Freude und inneren Frieden mit sich bringt. Statte uns aus, hilf, dass uns das Herz überfließt, damit uns der Mund überfließt. Auf die Fürsprache des heiligen Philipp, mach uns zu Zeugen, die selbst erfahren und andere teilhaben lassen an dieser Erfahrung. In dieser Frieden, in dieser Freude segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön. Wir freuen uns schon auf eine weitere Sendung mit Ihnen, Pater Ralf, über den Philipp Neri am 10. Januar. Ganz kurz, um was wird es in dieser Sendung gehen?
Wir haben jetzt 4 Sendungen zur Spiritualität hinter uns, zur Biografie hinter uns gebracht, und ich würde mich gerne in die Spiritualität hineinstürzen. Das ist ein relativ großes Projekt. Wir denken momentan an die 3 Jahre, vielleicht jedes Quartal eine Sendung. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich im Januar mit dem Gebet anfange, als eine der entscheidenden Elemente oratorianischer Spiritualität.
Wunderbar, wir freuen uns darauf. Danke, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Die ganze Reihe Philipp Neri, der Apostel der Freude, kennen können Sie gerne in der Mediathek von Radio Horeb auf unserer Homepage horeb.org nachhören und auch als CD bei unserem CD-Dienst bestellen unter der Nummer 08328 921 120.